Hi Nils, grüß dich.
Hallo Matthias.
Wir haben heute eine neue Runde geplant von unseren berühmt-berüchtigten Sprechungen und haben uns da verständigt auf so ein paar Themen, die sicherlich auch einen Begriff irgendwie haben, den wir auch noch finden werden. Aber wir haben uns so kurz geschlossen und haben gesagt, im Moment passieren viele interessante Dinge. David Sinclair hat so ein paar Sachen, die er bewältigen muss von Anschuldigungen, oder zumindest im Internet ist da ein bisschen was zu sehen und zu lesen. Den haben wir auch schon mal besprochen mit Ende des Alterns. Andrew Huberman mit seinem Podcast und als Person, gleicher Fokus, so Kritik und ein interessanter Artikel über ihn gelaufen. Unser Freund Scott Carney hat ja auch sehr fleißig Sachen gepostet. Ich weiß nicht, ob du das auch mitverfolgt hast. Und wir haben ja auch das Buch Winterschwimm von der Susanna Sjöberg besprochen mal hier. Das ist auch ein Thema, was da reinpasst, weil auch da gibt es etwas, was man ein bisschen bereden müsste. Und deswegen freue ich mich sehr auch auf deine Meinung zu den Themen und bin gespannt, wo es uns hinführt.
Ja, danke dir. Wir haben ja gerade schon gesprochen. Wir springen jetzt hier ins kalte Wasser.
Genau.
Und gucken einfach mal, ne, wie wir beide die Dinge sehen. Wir hatten uns ja vor ein paar Tagen uns gegenseitig mal angeschrieben, genau, was da gerade los ist. Und jetzt stehen wir hier. Und ja, ich freue mich auch. Du hast es alles schon genannt, die beteiligten Personen. Und ich freue mich für mich persönlich auch irgendwie, vielleicht auch jetzt mehr zu wissen oder kritischer zu sehen, die du schon ursprünglich in den ersten Besprechungen, als wir über Huberman oder jetzt über Sinclair und auch Sjöberg gesprochen haben, da warst du ja schon immer so ein bisschen der Avocatus Diaboli, der schon ein bisschen kritischer drauf geschaut hat, zu Recht anscheinend, so wie jetzt die neuesten Artikel und ja, Ereignisse es zeigen. Nee, aber lass uns gerne drauf schauen.
Ja, also ich habe das immer so ein bisschen kritisch gesehen, vielleicht mehr als du manchmal in einigen Gesprächen, auch über Susanna Sjöberg und so. Und ich muss sagen, ich glaube, ich war noch nicht kritisch genug, ne, wenn man jetzt auch hört, was da ist. Ich war ja immer noch sehr vorsichtig. Und ich finde auch interessant, ich kriege auch mal Rückmeldungen von Hörern, von bestimmten Hörern, muss man auch sagen, so, die gerade immer dann, wenn es irgendwas gibt, was ihnen nicht passt, sich melden und eher selten, wenn sie irgendwas toll finden. Das ist irgendwie ein komisches Phänomen, aber seitdem so. Und unsere Besprechungen auch zu Joe Dispenza waren sehr, sehr kritisch. Wir haben noch ein paar andere Sachen gemacht, wo es immer so ein bisschen Rückmeldung gab, auch die wir haben uns nicht richtig damit beschäftigt und das müsste man alles gar nicht so sehen. Ich glaube, unser Thema wird auch ein bisschen sein, dass wir vielleicht alle etwas zu leichtgläubig sind bei vielen Sachen, die so im Internet sind. Und dass wir auch du als Hörer oder Hörerin mal direkt angesprochen, ein bisschen mal Offenheit zeigen müsstest, dich zu hinterfragen, ob das, was du da als Information bekommst und was du glaubst, ob das alles so stimmt. Und ich glaube, da kann man gar nicht kritisch genug sein heutzutage. Und wir können ja mal so die einzelnen Leute so ein bisschen abgrasen. Ich glaube, so ein Kulminationspunkt ist schon der Scott Carney gerade, oder?
Ja, der gerne natürlich auch jetzt, das auch wieder, es ist ja auch sein Job als Journalist und Enthüllungen, da gerade auch voll drauf aufspringt und ja auch irgendwie ein Teil des Ganzen ist. Ja. Gerne, lass uns bei Scott anfangen, ja.
Also Scott Carney, vielleicht nochmal als Einführung für die Leute, die es nicht kennen, der hat ein Buch geschrieben, What Doesn't Kill Us, über Wim Hof und die Wim Hof-Methode. Ist auch auf Deutsch erschienen und ich kann mir den Namen auf Deutsch immer nicht merken, wie es heißt, aber es ist sicherlich leicht rauszukriegen. Ein sogenannter investigativer Journalist, der zu Wim Hof gefahren ist in dem Bestreben, ihn zu entlarven als Scharlatan. Das hat sich dann nicht als wahr ergeben. Das ist ja schon ein paar Jahre her, das Buch. Und das ist etwas gewesen, ich glaube, da hat er recht, ne? Durch sein Buch ist Wim Hof auch sicherlich bekannt geworden, ne? Dass jemand hinfährt und versucht, ihn zu entlarven. Und er stellt sich raus, der ist eigentlich begeistert von der ganzen Methode und macht das auch weiterhin selber, ne? Das Gott. Ja. Und das hat dem Ganzen sicherlich auch einen ganz schönen Schub gegeben mit der Wim Hof-Methode. Also da ist er nicht ganz unbeteiligt, positiv gesehen. Hat in den letzten Jahren aber immer wieder sehr, sehr kritische Sachen über Wim Hof gepostet. Wir haben ja auch vor, ich glaube, gut einem Jahr mal über die ganzen Sachen gesprochen gehabt. Und auch, ich habe in meinem Atemcode-Club auch mal eine Session gehabt über Enam Hof, ne, was da gerade so aktuell war und Da haben wir dann auch ein bisschen drüber geredet. Und Scott Carney ist jemand, der jetzt vor kurzem sich die Susanna Sjöback mal vorgenommen hat. Und so, wenn ich das zusammenfassen sollte, würde ich sagen, okay, die hat ein Buch geschrieben über Winterschwimmen. Wir haben ja auch damals bei unserer Rezension schon gesagt, die macht einen eigenen Kurs, ist da irgendwie Wissenschaftlerin, Conflict of Interest ist auf jeden Fall gegeben. Das macht sie auch nicht so ganz transparent. Ist das alles so in Ordnung? Da habe ich ja so leise Kritik geäußert. Scott Carney hat da jetzt so ein Video über sie gemacht und hat gesagt, ist mehr eine Influencerin als eine wirklich ernsthafte Wissenschaftlerin, die sich auf dem Gebiet so auskennt. Und der auf Verknüpfungspunkt zu Huberman ist dann wieder, sie war bei ihm in seinem Podcast zu Gast und hat da einen sehr großen Freiraum bekommen und eine sehr große, soll ich sagen, Bewertung als die ultimative Wissenschaftlerin, was Kälte angeht und dass es so ein Silberg-Prinzip geben würde, wie mit der Kälte umzugehen sei. Mhm. Und der Scott Carney hat das ein bisschen aufgedröselt, hat mit vielen Leuten geredet, auch über das einzige ernstzunehmende wissenschaftliche Paper, was sie da über dieses Thema gemacht hat, wo drin, also nicht viel drin ist, was sie da rausholt, ne, in der Öffentlichkeit, den Kurs da verkauft, Atmung mit dazu nimmt. Ich habe dir damals auch schon gesagt, da kommt mir irgendwie nichts besonders originell und neu vor. Da ist jetzt irgendwie letztendlich Wim Hof und da haben an anderem Namen noch ein bisschen anders verkauft. Und wenn ich ihre Insta-Sachen sehe, muss ich sagen, ich finde da auch nichts Originelles, außer dass man sie immer sieht, wie sie da im kalten Wasser schwimmt. Und das ist eher Influencerin als wirklich Wissenschaft, was sie da machte. Also da muss ich sagen, kann ich mich bei Scott Carney total wiederfinden und muss mich da anschließen. Und diese Annahmen, die da gesagt wurden mit 11 Minuten pro Woche Kältetraining wäre das Ultimative, das hätte sie da irgendwie gezeigt. Das ist definitiv nicht so. Und ich glaube, da muss man einfach wirklich mal ein bisschen weiter weg, distanziert drauf gucken, was passiert da eigentlich. So.
Ja, ich erinnere mich noch an das Sobeck Principle, so wie ich es verstanden habe, wie es Huberman dann auch nach außen darstellt, dass man sich dann am Ende nach einer Kälteexposition dann nicht warm duschen solle, sondern dem Körper Zeit gibt, sich daran zu gewöhnen und sich selbst aufzuwärmen. Das ist halt jetzt also schon hinlänglich bekannt und nichts Neues. Also so bringen wir es ja auch dann unseren Workshop-Teilnehmern bei. Deshalb fand ich es auch ein bisschen übertrieben, dann jetzt direkt vom Sobeck-Prinzip zu sprechen. Auch das mit den 11 Minuten, ja, vielleicht so ein bisschen als Orientierung, aber anscheinend genau ist da jetzt nicht die ganz wissenschaftliche Fundierung dahinter. Ich glaube schon, dass tatsächlich jetzt auch mit den Geschichten zu Huberman und ja auch seinen Frauengeschichten, vielleicht ist er einfach auch da ein bisschen in ihrem Charme verfallen und hat sie da extrem auch gehypt.
Den haben wir auch, ja.
Genau, und beide sich das halt so gegenseitig halt als auch sowohl Wissenschaftler oder weniger Wissenschaftler und mehr Influencer sich das gegenseitig so die Bälle zugespielt haben.
Ja, das glaube ich auch, aber das ist natürlich nicht in Ordnung in dem Sinne. Huberman ist ja jemand, der, wer ihn nicht kennt, der hat seit ein paar Jahren einen Podcast, ist ein Wissenschaftler der Stanford University, Ophthalmologe in erster Linie, ein Neurowissenschaftler und hat einen Podcast angefangen und ist da sehr durchgestartet. Ne? Das ist mit einer der erfolgreichsten Gesundheitspodcasts weltweit, glaube ich. Ja. Und ich habe ja auch mich immer kritisch auch dazu, auch in unseren Gesprächen schon geäußert, auch sehr, sehr sanft kritisch, sage ich mal, nach dem, was jetzt rausgekommen ist. Es gibt einen Artikel im New York Magazine, also nicht in der New York Times, sondern das ist ein anderes Magazin, ein Journal, wo sehr, sehr lange aufgeschlüsselt wird, was das für ein Kerl ist. So abseits von seinem Podcast, wie er sich darstellt. Und das hat Scott Carney auch nochmal aufgegriffen. Der hat ihn auch gefressen, weil der da persönliche Erfahrung mit dem gemacht hat. Und vielleicht, also so wie ich es verstanden habe, es ist ja ein sehr langer Artikel, geht es darum, der Kerl macht einen Podcast, verkauft sich als seriöser Wissenschaftler, der da ganz tolle Informationen weitergibt und ist im privaten Leben jemanden, der unehrlich zu Frauen ist, sagen wir mal das harmlos ausgedrückt, ne, hat irgendwie vielen Frauen irgendwas vorgemacht, gleichzeitig Beziehungen gehabt und so weiter, höchstwahrscheinlich eine mit einer sexuellen übertragbaren Krankheit auch angesteckt und ja, ein bisschen die Quintessenz ist, er gibt scheinbare wissenschaftlich fundierte Protokolle in seinem Podcast an die Leute für keine Kosten, zero cost, wie er immer so schön sagt, hat sein Leben aber nicht selber wirklich im Griff und ist irgendwie ein schwieriger Typ im Umgang so und lässt Leute ein bisschen im Regen stehen und hat vielleicht irgendwie narzisstische Züge und versucht Leute da irgendwie immer denen was zu versprechen und sie auflaufen zu lassen. So, das hat das Scott Carney selber erfahren nach seiner Geschichte, ne? Das ist ja auch irgendwie schon ganz krass, was er so erzählt, ne, dass er da wirklich irgendwie hingefahren ist zu ihm und dann da alleine gelassen wurde und dann irgendwie viele Verabredungen und Pläne, die sie hatten, einfach über den Haufen geworfen wurden und so extra einen Monat lang einen Tauchkurs gemacht und dann war das alles nichts, die Reise und so weiter. Kann ich mir vorstellen, da wäre ich super sauer, auch muss ich auch sagen. Vielleicht muss man da so ein bisschen vorsichtig sein, dass der so ein starkes persönliches Problem mit dem Huberman hat, weil er sehr agitiert natürlich auf den sozialen Medien mit einer sehr geringen Reichweite, muss man auch sagen, irgendwie, ne, kommt mir jedenfalls nicht so vor, als hätte es wirklich einen Impact, was er da macht. Während Huberman natürlich riesengroß geworden ist, ich weiß nicht wie viel, 8 Millionen Follower, 10 Millionen, keine Ahnung, was in dem Bereich. Und ich weiß nicht, wie du die Podcasts siehst von ihm. Ich habe immer schon kritisch angemerkt, also einige Sachen finde ich so ein bisschen schwierig und also ich muss sagen, dass die erste Reaktion, als ich den Artikel gelesen habe, ich habe mich mit meiner Frau auch drüber unterhalten und kann gerne auch noch eine Hintergrundgeschichte zu Huberman erzählen, persönlicher Kontakt, habe ich gesagt, ja, also was er da privat macht, ist ja eine Geschichte, das betrifft ja jetzt nicht unbedingt seinen Podcast und seine wissenschaftlichen Infos, die er weitergibt. Ich weiß, Scott Carney sieht das immer ein bisschen anders und ich bin jetzt auch nicht mehr so ganz fest an dem in dem Standpunkt verhaftet, dass das nichts mehr zu tun hätte. Ne? Weil wenn man natürlich den Leuten verkauft, hier erlange Kontrolle über dein Leben und mach hier die Sachen und schluck die Supplements und so und hat das selber das eigene Leben so nicht im Griff, dann ist es zumindest eine Betrachtung wert. Ne? Also ich finde, da ist das... Das ist nicht nur privat, auch wenn man sagen kann, das geht uns ja gar nichts an. Da kann ja irgendwie 6 Frauen nebeneinander haben und die alle verarschen. Das ist ja nicht unser Problem. Ist es schon mit der Reichweite, ist er schon persönlich, also ein Person öffentliches Interesses, so wie man so schön sagt. Ne? Ja. Das heißt, ist es legitim, dass die Leute das recherchieren, Journalisten, und das ans Tageslicht bringen, wie krass das da abgeht. Das finde ich schon okay.
Finde ich auch okay. Und wir Konsumenten oder Zuhörer das dann halt auch für uns bewerten, inwiefern wir das jetzt dann ethisch verwerflich finden oder das halt auch miteinander in Verbindung bringen. Weil das will ich vielleicht auch nochmal auch schon noch sagen. Du hast es gesagt, das New York Magazine, also ich kenne das New York Magazine jetzt nicht, aber es klingt eher nach Magazin, anstatt jetzt richtige Zeitung, was halt auch schon ein bisschen halt dann von solchen Geschichten der Stars und Sternchen lebt. So, und da bin ich aber auch bei dir. Huberman ist mit seinen, ich habe mal gerade geschaut, 6,2 Millionen Followern, jetzt halt ein Star, so, hat aber auch in dem Sinne eine Reichweite, einen Einfluss. Er will ja auch beeinflussen dann mit den Informationen, die er streut, und dann aber auch Verantwortung. Und dann bist du halt der öffentliche Person und Leute interessieren sich für dich und die Dinge werden dann halt über dich dann auch, es gibt ja auch Geschichten von anderen Menschen, Stars und Sternchen, ähnlich, die dann rauskommen und dann kann dann jeder neu bewerten, ob man dann dem Podcast folgt und den Gesundheitstipps. Ich hatte für mich zu Huberman vielleicht kurz noch schon immer jetzt auch in den letzten Monaten schon die Tendenz, dass es mir echt auf den Keks gegangen ist, wie viel Werbung er tatsächlich gemacht hat. Das war am Anfang weniger gefühlt und ist immer jetzt mal mehr geworden mit Produkten und Nahrungsergänzungsmitteln, die man nehmen sollte aus seiner Sicht, zu denen er ja auch nicht einmal, der tatsächlich auch eine Studie irgendwie vorlegt oder so. Richtig. Oder halt auf ein Meta-Review irgendwie verweist, was er dann danach ja immer macht. Mhm. Ne? Danach ist ja dann irgendwie alles dann, wird mit einer Studie oder so unterstrichen, aber die ganzen Produkte vorab und dieses AG1 so als ein Paradeprodukt, so, das weißt du wahrscheinlich auch, ne, das ist, also ja, sehr kritisch wird das gesehen jetzt hier, ne, die Verbraucherzentrale in Deutschland haben sich jetzt ja auch dem angenommen in den letzten 2 Jahren und ja, sehen da jetzt dann nicht den großen Benefit drin, sondern eher halt ein gutes Marketingprodukt. Und das ist für mich halt so dasjenige, wo ich sage, ey, da müssen wir als Zuhörer, als Konsumenten wirklich wacher werden. So, dass wenn einerseits sowas so bewirbt, danach sagt er, ich mache Wissenschaft und ich gebe Studien und das, aber was ich bewerbe, dazu habe ich keine Wissenschaft, dann ist es schon irgendwie kritisch, dann ist schon sehr klar, okay, da geht's nur um Marketing. Und dennoch, wenn ich das auch wieder weiß, kann ich danach, was an Inhalten kommt, schön auch für mich bewerten, finde ich das jetzt interessant, weniger interessant und so weiter.
Ja, stimme ich dir fast 100%ig zu. Ja. AG1 ist so eine Geschichte, da habe ich auch häufig Berichte jetzt hier gerade in Deutschland drüber gesehen, die da sehr kritisch sind und auch, ich denke auch vollkommen zu Recht. Letztendlich ist das ein Produkt, wo Supplements zusammengemixt wurden und angeblich in so einer geringen Menge von den Einzelnen, dass das überhaupt keine große Wirksamkeit hat. Ich glaube, und also ich habe das eine Zeit lang auch genommen und dachte so, ja, ist okay, für mich gut. Ob das jetzt, ob ich mich wirklich viel besser gefühlt habe als sonst, weiß ich nicht. Vielleicht auch Placebo-Effekt, ne? Aber ein teurer. Es kostet, glaube ich, 80 Euro pro Monat als Abo. Aber ich glaube, das ist gar nicht so das Wichtigste, dass wir das hier bewerten, weil ich, also meine Frau hat es genommen für 2-3 Tage und die hat sofort gemerkt, das geht ihr besser, da ist irgendwas drin, was ihr gut tat. Ne? Also warum nicht? Geht es vielleicht Leuten auch besser damit? Kann man sich dafür entscheiden, wie man möchte. Nur, du hast vollkommen recht, wenn jemand einen Podcast macht mit wissenschaftlichen Themen und sagt, das ist alles science-based und dann sich darauf einlässt, und man, glaube ich, muss man ehrlich sein, um Geld zu verdienen, AG1 als Sponsor mit da reinpackt und hätte noch viele andere Supplements da mit Element und sowas, dann muss man sich natürlich fragen, wo hört dann sozusagen die Seriosität dann da auf? Als Sponsor nehme ich jemanden rein, wo man wirklich schon ziemlich deutlich sagen kann, da gibt es nicht viel Nachweise, dass das irgendwie was Vernünftiges ist. Und wenn er davon überzeugt ist, dann soll er da eine Folge draus machen und genau erklären, warum AG1 zu nehmen ist. Das macht er ja nicht. Deswegen ist das für mich auch ganz deutlich. Der hat trennt das da ganz klar und das macht er zum Geldverdienen. Und das ist ja auch eine Sache, über die wir generell auch mal reden können, ne? Aber das machen ganz viele und so bei Tim Ferriss und bei anderen ist AG1 auch sehr etabliert im Programm. Scott Carney sagt ja, dass angeblich, also wissen wir nicht genau, dass Huberman $20 Millionen als Sponsorgelder pro Jahr kriegt. Ob das nur AG1 ist oder noch die anderen, egal. Aber das ist ja schon echt eine Hausnummer, ja, wo man verstehen kann, dass Leute so korrumpiert sind und sagen, ja, egal, ne, ich bin da seriös, das können die Leute ja anhören. Und dann müssen sich halt die Sponsoren vorher auch antun, brauchen sie ja nicht kaufen, ist nicht mein Problem, weil ich kriege einen Haufen Kohle davon. Kann man so sehen, ist natürlich, muss man sich trotzdem Kritik gefallen lassen, finde ich. Mhm. Ja. Und wie gesagt, wenn er sonst alles Science-Based macht und die Sponsoren passen da nicht rein, dann muss man sich schon fragen, was sind denn die Science-Based Sachen? Sind die denn alle auch so seriös? Mhm. Und da gibt's natürlich auch Sachen, wo man eigentlich ganz klar sehen kann. Und das war für mich auch immer das große Problem. Erstens einmal, wenn man einen Podcast macht über ein Thema, dann muss man sich entweder gut auskennen oder hat Experten dazu und dann kann man mit denen darüber reden. Und er tut ja so, als würde er sich über alles auskennen. Er macht ja auch Solo-Folgen über Hair Loss und sowas. Ne? Die habe ich mir auch reingezogen. Das ist letztendlich basierend auf einer Meta-Analyse, die er liest und dann ist er der Experte. Und das ist natürlich, das ist hochzweifelhaft und das verstehen die Leute nicht, die alle so begeistert sind von Huberman und von den Infos, die da drin sind, dass man sich auf einem Gebiet vielleicht gut auskennen kann. Und selbst dann, wenn ich Informationen streue, ist das auch nur eine Teilwahrheit, weil vielleicht andere Experten auf meinem Gebiet sehen das ganz anders. Wissenschaft funktioniert ja nicht so, dass alles ganz eindeutig ist. Was ja auch völlig in Ordnung ist. Aber man darf nicht so tun, als hätte man Ahnung und würde sich da auskennen. Und das muss ich ihm schon zum Vorwurf machen. Mhm. Den Eindruck erweckt er hundertprozentig. Mhm. Da distanziert er sich auch nicht davon, dass Wissenschaft sehr ambivalent ist, verschiedene Perspektiven einzunehmen sind und so weiter. Und wenn man ihn persönlich fragt, würde ich denken, das gibt er zu. Das habe ich auch schon gehört. Aber nach außen hin vertritt er zumindest, das ist alles faktenbasiert. Und das ist etwas, was ich ihm vehement vorwerfen muss. Man kann das alles machen. Muss aber sagen, das ist eine Perspektive und das tut er so nicht. Hm.
Ja. Stimme ich dir zu 100% zu. Und das, was er dann aber auch macht, wenn er dann nicht nur Solo folgt, sondern sich auch Interviewgäste einlädt, das war für mich auch nochmal eine wertvolle Reflexion des Ganzen. Aus einem Interview, das Scott Carney jetzt erst vor kurzem mit der Dr. Andrea Love gehalten hat, findet man auch auf seinem YouTube-Kanal, dass Andrea Love, die es mit Huberman auch kritisch sieht, dann auch darauf hinweist, selbst wenn er sich Interviewgäste holt, dass die natürlich auch nur wieder nur ihre Perspektive in dem Wissenschaftsgebiet dann halt präsentieren, so und teilweise halt auch sehr extreme Positionen vertreten. So, das wissen wir als normale Konsumenten, Zuhörer jetzt nicht so, die sich jetzt nicht in dem Gebiet so auskennen, vielleicht nicht, und nehmen dann diese schon sehr extreme Position, die der eine Wissenschaftler, der sich ja auch schon jahrelang damit beschäftigt, aber man trotzdem da in seinem Forschungsgebiet und in seine Richtung halt und in seine Mustern halt forscht, dann nehmen wir das für bare Münze und das ist natürlich hochgefährlich.
Ja, und da ist Huberman ja gar nicht alleine. Das ist ja fast jeder Podcast, den du da hörst, hat ja dieses Problem. Nur wie gesagt, den Eindruck, den er vermittelt, ist, das wäre dann halt die Grundlage der Fachrichtung, über die sie gerade reden. Und das ist nicht der Fall. Und das ist wirklich dann eine Augenwischerei für viele Leute und viele Hörer glauben das einfach und finden das begeistert, was er da für Informationen bringt. Und ich glaube, da bedarf es ein Umdenken, sowohl bei den Hörern als auch bei den Machern von Podcasts. Es ist einfach, einen Gast reinzubringen und so zu hypen, dass man sagt, der ist der World Leading Expert und dann ist das, was er sagt, auch hier die Information, die du nirgendwo anders kriegst, weil es so toll ist. Und das ist einfach definitiv niemals so. Ja, es gibt führende Experten, selbst die sind umstritten. Es gibt immer wieder Gegenmeinungen in der Wissenschaft. So ist das nun mal. Und ich finde, vielleicht das Bild von Wissenschaft ist falsch, was da kolportiert wird. Aber Wissenschaftler sind auch nicht gefeit, weil die wollen ja auch die ultimativen Experten selber sein. Narzissmus ist da auch ausgeprägt. Insofern wirklich, da muss man sowohl die Macher als auch die Hörer mal zum Nachdenken bringen, dass das einfach nicht so einfach ist. Und ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich habe also immer, wenn ich Huberman Podcast mal reingehört habe, ich muss sagen, ich habe selten einen durchgehört, weil ich kann einfach diese sprachlichen Manierismen von ihm nicht ertragen. Ja, da ist irgendwie eine Studie in Cell, Excellent Journal und solche Geschichten, habe ich auch schon gesagt. Das ist für mich unerträglich, wie er das macht. Und seine Scherze und so finde ich einfach, geht gar nicht. Ich finde es interessant, wenn er über Themen redet, die mich auch interessieren, dann gucke ich mal rein, springe da zu den Themen hin, die mich interessieren und mache mir mal da mein Bild. Aber die Bewertung kann ich ja kaum machen für viele Gebiete. Wie soll das ein Hörer machen, der wissenschaftlich gar nicht bewandert ist? Das ist einfach wirklich ein Manko unserer Zeit, dass wir da alleingelassen werden. Und natürlich auch, ich meine, wer soll uns an der Seite stehen? Das sind ja alles Sachen, die man wieder in Zweifel ziehen kann. Wir sind alle ziemlich alleine und ich glaube, da ein transparenter Umgang zu sagen, ich gebe hier was weiter, aber ob es die Wahrheit ist, weiß ich auch nicht. Und wir diskutieren weiter und ich versuche mal eine ganz andere Perspektive auch reinzubringen.
Aber du kennst ja das, aber du kennst es ja, wenn du es so machen würdest, dann würden dir die Zuhörer halt nicht mehr zuhören. So, weil Menschen wollen halt eher so klare Aussagen, ne? Diese Schwarz-Weiß und nimm das, dann geht's ja besser oder tu das, dieses Protokoll, dann geht's ja besser. Sie wollen an die Hand genommen werden. Und ich, das ist halt auch dieser Reflex, so, den du dann auch irgendwie bedienen willst. Und wenn du deinen Podcast und deine Reichweite erhöhen willst, dann bist du schon eher, wenn du das halt hoch bewertest, so die Neigung der Hörer schon dahin bewegt, dann mehr dann auch an klaren Aussagen zu geben, ohne und in dem Wissen, dass es vielleicht gar nicht so klar ist. Und das ist echt ein Problem, da gebe ich dir recht. Und ich hatte jetzt gerade einfach so den Gedanken, man spricht ja in diesen Tagen auch viel in der Bildung und in der Veränderung von Bildung, auch von Schule, sei es jetzt, dass man das Thema Geld und Finanzen früher den jungen Menschen beibringt, Versicherung, was weiß ich, und viele andere schöne kreative Dinge davor. Nee, aber dass man auch in die Richtung halt auch jungen Menschen hilft, okay, ne, das kriegt ihr mit in den sozialen Medien und das auf einem Wissenschaftler, kann man dem jetzt einfach so blind folgen oder was gehört vielleicht noch dazu, dass man schon einfach die nächsten Generationen dann einfach auch heranführt an diese Themen?
Das wäre wünschenswert. Das ist auch schwierig, weil natürlich, welche Bewertungsgrundlagen macht man da? Denn da gibt es dann bestimmt auch bessere als jetzt und dass man da nicht ganz irgendwie im Regen steht als jemand, der das beurteilen soll als Konsument. Und junge Konsumenten müssen das schon lernen, aber das ist, heutzutage sehe ich es gar nicht so, dass das irgendwie gemacht wird, ne? Also in den seltensten Fällen. Und man muss ja sagen, okay, dann, wie wäre denn der ideale Fall? Der ideale Fall wäre, da ist irgendwie ein Podcaster, der will kein Geld verdienen, der möchte ganz tolle Informationen ausgewogen an die Leute bringen, Punkt, mehr nicht, und macht sich da jeden Tag richtig Mühe.
Ja.
Da muss man sagen, okay, aber als Hörer erwartest du das ernsthaft? Wie soll der denn leben?
Ja.
Ich mache auch mit meinem Podcast hier einen Mitgliederbereich, wo Leute zahlen, damit ich ein bisschen was da rauskriege für die ganzen Arbeit und Zeit, die ich da reinsetze. Ich versuche schon ein bisschen ausgleichend da irgendwie kritische Sachen reinzubringen. Ich habe auch Rückmeldung bekommen, so das ist man ja gar nicht gewohnt, so kritische Sachen zu hören in Podcasts. Finde ich ganz gut. Ich mache mir auch da meine Gedanken, ob ich da bei einigen Sachen vielleicht zu ja, gedacht habe, da kann ich dann irgendwie ein bisschen Sponsoren irgendwie bekommen oder so. Ich meine, in meinem Rahmen, was ich da versuche, ist dann, da brauchen wir nicht drüber zu reden, dass da irgendwie was Nennenswertes reinkommt im Gegensatz zu den 20 Millionen. Das ist schon eine andere Hausnummer. Aber grundsätzlich, klar, muss sich jeder diesen Fragen stellen. Und ich glaube, auch wenn man das so denkt, ja, das macht man irgendwie umsonst. Ja, wo landet man dann bei öffentlich-rechtlichen Formaten? Selbst das ist ja nicht umsonst. Wir zahlen ja auch GEZ, so. Ja. Die sind auch nicht völlig frei von Einfluss, wie man
richtig,
weiß.
Richtig, wir hatten ja schon hier die Science Corps Quarks.
Ja, genau. Typen. Ja. Also die stellen sich ja auch letztendlich nicht anderen mal der Kritik. Die machen ja nur selber Haut drauf. Mhm. Die Mai Tai, ne, mit ihren Sachen, die da im YouTube-Kanal ganz groß geworden ist und jetzt eine eigene Sendung hat. Das, ich habe auch mal reingeguckt in die Sendung, die sie da macht. Das finde ich auch unerträglich, muss ich sagen, weil das ist dann so ein Science-Hype. Und die ist die tollste, die auch die Studien, wir lesen ja auch alle durch und nicht nur die Abstracts und so. Boah, ja, schön für euch, super, aber so einseitig kann man es dann auch wieder nicht machen, weil es gibt schon Sachen, die Wissenschaft halt auch noch nicht erklären und begreifen kann und noch nicht untersucht hat. Das ist ja auch so das Dilemma bei einigen Sachen. Wenn wir zum Beispiel bei Wim Hof jetzt keine Studien hätten, noch vor 10 Jahren, würden die auch alle sagen, was ist das für ein Blödsinn? Da gibt's keine wissenschaftliche Grundlage für. So, jetzt gibt's ein paar Studien durch viele glückliche Zufälle und dann ist das nicht so ganz vom Tisch zu wischen. Aber viele andere Methoden haben das halt nicht. Und das mag ja trotzdem auch da was hinterstecken, aber die können das nicht belegen. Ich meine, aber wer zahlt denn auch solche Studien, die solche anderen alternativen Methoden untersuchen? Das ist ja auch sehr schwierig, da Geldgeber zu finden und sehr selten, da gute Studien zu machen. Und dann ist es einfach, die da irgendwie abzuwatschen. Das ist ja auch ein grundsätzliches Problem. Aber ich habe vielleicht noch mal ganz kurz als Nachtrag zu Huberman und mit meiner Frau ja mal viel drüber gesprochen, ne, wenn wir was mitbekommen haben. Und die hat ihn gar nicht gehört. Und die Gründe erzähle ich dir auch gleich. Wir haben immer gesagt, oder ich habe ja auch ganz deutlich gesagt, diese Darstellung von ihm, er macht das alleine und liest da so viele Sachen durch. Man sieht ja auf Instagram manchmal, wie er dann irgendwie einen Schreibtisch hat mit vollen Papern und so. Wo ich dachte, das ist absolute Augenwischerei. Jemanden, der ein Stanford-Professor ist und ein Lab hat in Stanford, hat noch so viel Zeit, jede Woche eine Podcast-Folge von 2-3 Stunden zu machen und sich alles durchzulesen, das kannst du mir nicht erzählen. Und jetzt ist ja rausgekommen bei dem Artikel, ja, das fand ich halt genial, ja, dass der gar kein Lab wirklich mehr hat. Ja. Ne? Der hatte vielleicht mal eins in Stanford, der hat vielleicht irgendwie noch einen Raum, wo irgendwie eine Doktorandin, die auf verlorenen Posten noch irgendwelche Gelder ausgibt, die noch oder nicht mehr da sind oder so, noch irgendwelche Versuche macht. Keine Ahnung, was das für ein Lab ist, aber es existiert wirklich kein, ja, Huberman Lab in dem Sinne in Stanford. Und das war mir auch schon klar, weil das kann man gar nicht leisten. Er wohnt wohl auch 2-3 Stunden von Stanford entfernt.
6-7 hatte ich so gehört, gelesen, aber ja,
keine Ahnung, krass. Ja. Und das zeigt doch einfach auch diese, er spielt ja auch damit, dass man diesen Eindruck hat, er wäre ein Wissenschaftler, der da in seinem Lab in Stanford ist und dann auch noch nebenbei diesen Podcast macht. Und ich glaube, und das kann ich auch nachvollziehen, der hat super Paper rausgebracht vor einigen Jahren noch, Nature und so. Also ist er wirklich ein Wissenschaftler von Qualität, das muss man ja sagen, auf seinem Gebiet.
Ja.
Und hat wahrscheinlich die Chance gehabt, da viel Geld einzuwerben, hat es vielleicht vermasselt oder hat die alle ausgegeben und dann war nichts mehr da, das ist auch normal. Und dann stirbt so ein Lab einfach aus und er tut so, als wäre das noch da und hat dann durch den Podcast so viel Einnahmen, dass er das auch gar nicht mehr nötig hat. Okay, dann muss man es aber auch deutlich sagen, finde ich. Das macht den Eindruck, als wäre das nicht so.
Ja. Also klar, ne, bei Huberman Lab denkst du automatisch, ja, oh, der hat da noch ein funktionierendes, laufendes Lab, da wo die Wissenschaftler ein- und ausgehen, coole Forschung machen und er ist da der Obermeister und findet auch irgendwie zwischendurch die Zeit, diese vielen Podcast-Folgen aufzunehmen. Aber das ist ja, so denkt man das. Ne?
Ja, also diese Eindrücke sind ja halt da implizit, nicht nur implizit, er sagt ja auch Stanford-Professor und bla 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 und der Podcast, ja, ist unabhängig von seinem, ja, Lecture und sowas. Ja. Weißt du, und das ist halt, das, ja, ist die Verarschung der Leute. Da muss man, warum ist man da nicht transparent? Wenn er halt einen guten Podcast macht und die na, gute Gäste einlädt und so, dann muss man doch sagen, warum macht er das denn nicht transparent? Das hat er doch gar nicht nötig. Aber das ist so vielleicht auch ein bisschen typisch amerikanisch, diese Augenwischerei, diese Blenderei auch ein bisschen.
Ja.
Und ich finde es ja interessant, dass Scott Carney hat wohl auch gesagt, der nimmt zum Teil $300,000 für einen Vortrag, den er irgendwo Einladung kriegt. Also der kommt da gut zurecht, glaube ich, mit dem Leben, was er gerade hat. Jetzt hat er der Gegenwind bekommen, zum ersten Mal so richtig heftig, und versucht natürlich auch alles das tot zu schweigen. Wird ihm wahrscheinlich auch gelingen, wenn wir ganz ehrlich sind, dass wir die Leute nicht kümmern, die wird das, werden das weiter hören. Ein bisschen traurig, aber wir behalten es auf jeden Fall im Blick. Und ja, wenn du magst, meine eigene Geschichte kann ich auch gerne erzählen zu Huberman. Als ich da meinen Podcast mit meiner Frau gemacht habe, Science on the Rocks, vor einigen Jahren, weiß nicht, ob du den mitgekriegt hast.
Ja, klar.
Da haben wir, weiß nicht, insgesamt 13, 14 Folgen gemacht. Das ist halt wirklich auch echt viel Arbeit, ne? Über Wim Hof Methode. Wir haben die Wissenschaftler untersucht oder interviewt, und auch einige angrenzende Gebiete und so, und haben
da Placebo, Nocebo finde ich eine super Folge, ja.
Ja. Und, dann hatten wir über Wim Hof natürlich auch gesagt, ja, wenn wir jetzt schon Kontakt zu den Wissenschaftlern haben und so, dann wäre es doch cool, wenn man da irgendwas aufziehen könnte, ein bisschen connecten. So. Und ich habe von Andrew Huberman zum ersten Mal gehört, als ich Teilnehmer war im Winter Travel in Polen. Das war 2015. Da war ich da, und auf der Rückfahrt saß ich neben einer, die im Summercamp war, ein halbes Jahr vorher, und hat mir erzählt, dass sie da war, und das war alles ganz toll und so. Und dann kam Andy Huberman dazu.
Ach cool, Tagen. der war da auch vor Ort, im Summercamp, okay.
Genau, in den Pyrenäen, wo da Wim Hof immer die Summercamps macht. Und hat sie hat mir erzählt, als er kam, kippte die Stimmung vollkommen. Er hatte so eine Ausstrahlung gehabt, wo irgendwie, das war völlig unangenehm, fand er sie. Und war wie völlig derangiert da. Und ich habe sie kennengelernt und dachte immer so, echt interessant, was sie gesagt, weil ich kann mir gut vorstellen, dass die ein gutes Menschenverständnis hat, so.
Ja.
Und dachte, ja, interessant. Ja, okay. Das kam für sie nicht gut an. Weiß nicht, wie das für andere war, aber es war so meine erste Info über den. Und dann habe ich über Wim habe ich mit ihm Kontakt aufgenommen, und wir haben einen Zoom-Call gehabt, ich, meine Frau und Andrew Huberman, und haben uns ein bisschen unterhalten über Breathing und sowas, was er da erlebt hat und wie er die Wim Hof-Methode sieht und so. Das war ganz spannend und interessant. Und dann hat er uns am Schluss gesagt, ja, es ist total klasse, mit euch hier zu reden und da zu diskutieren und so. Ich lade euch mal nach Stanford ein, und wenn ihr mögt, kann ich euch mal so ein VR-Equipment schicken nach Hannover, da könnt ihr mal alles ausprobieren.
Lass mich raten, was passiert ist. Ja.
Deswegen kann ich mich an Scott Carney sehr gut anknüpfen, weil es natürlich nichts passiert, und der hat uns geghostet, aber das war sehr unangenehm in dem Sinne. Nicht, dass ich mir etwas versprochen hätte, weil ich dachte zuerst, ja cool, wenn das irgendwie klappt, aber ich habe auch nicht wirklich was davon versprochen, weil ich das auch so sehr typisch amerikanisch fand und dann nicht drauf reingefallen bin. Aber wir hatten dann, oder meine Frau hatte mit ihm neue Termine, um dann was abzusprechen, auch nochmal vielleicht ihn für ein Interview zu kriegen und so. Und der, glaube ich, 2-3 Mal hat er sie sitzen lassen. Also der hat sich, hat immer kurz gesagt, ja, geht heute nicht oder keine Ahnung, oder gar nicht gemeldet, so. Und das war für meine Frau auch heftig, weil wir hatten 2 kleine Kinder. Das waren durch die Zeitumstellung immer Termine, die waren um 5 Uhr morgens.
Ja.
Und die war super sauer. Und die hat gesagt, mit dem gar nicht mehr können, also. Die hat das deswegen auch mit dem nichts mehr zu tun haben wollen, was ich sehr gut verstehe. Und das war so meine Erfahrung mit ihm, wo ich dachte, so, was Scott Carney erzählt, glaube ich ihm hundertprozentig, weil das ist so ein Typ, der verspricht Leuten was und lässt die auflaufen. Und deswegen, ja, das jeder kann sich seine eigene Meinung bilden, aber wenn man solche eigenen Erfahrungen hat, dann sieht man die Sache natürlich immer noch ein bisschen anders.
Ja, auf jeden Fall, und schön, auch denn das halt auch geteilt wird. So, jetzt von Scott und von euch. Ja, es gehört zum ganzen Bild dann dazu, auf jeden Fall.
Lass uns nochmal über David Sinclair reden. Mhm. Das hatten wir auch noch vor. Ja, da hast du mir so ein bisschen was geschickt. Ich hatte interessanterweise auch dieses Video gesehen, dachte, ach, ja, guck mal, kommen wir da zusammen. Was hast du da draus gezogen? Was hast du denn da so erlebt? Ja.
Ich hatte über eine andere WhatsApp-Gruppe, wo sich die Leute auch viel mit so Langlebigkeit und Longevity beschäftigen, wurde das da geteilt, das Video von Dr. Brett Stanfield auf YouTube, ein Arzt aus Neuseeland, der sich sehr viel mit auch Gesundheit und Gesundheitstipps beschäftigt, aber auch dann mit Dingen, die versprochen werden und hochgepriesen werden, die dann kritisch zu sehen, gerade von Wissenschaftlern, die sagen, das ist alles science-based und es ist safe und da gibt es eine klare Richtung und Empfehlung für, dass es da manchmal gar nicht so ist. Und Dr. Brent Stanfield, es ist, glaube ich, schon letztes, es geht seit einigen Jahren so, hat er den David Sinclair da im Blick, zu Recht, weil tatsächlich, wie du es ja auch schon vor 2 Jahren, glaube ich, haben wir die Buchrezension gemacht, ja, zu Ende des Alterns, ja, schon Resveratrol als Mittel deklariert hast, das keine Wirkung hat. Also was einfach auch schon wirklich nicht nur du, sondern das ganze Forschungsgebiet sagt, so Resveratrol machen wir nicht mehr, weil es zeigt keine Wirkung und man sich jetzt mit anderen Stoffen wie zum Beispiel Rapamycin oder so beschäftigt.
Ja,
so
die Nebenwirkung, ja.
Genau. Und das Spannende ist, dass bis zum heutigen Tage ja immer noch David Sinclair auf seiner Homepage und in seinem Shop tatsächlich noch Produktmittel verkauft mit Resveratrol. Das ist ja unglaublich.
Ja, ich meine, ja, ich habe auch noch mal ein bisschen recherchiert. Ja. Ich habe dieses Video auch gesehen, gerade das Neue von dem Stanfield. Der ist ja auch schon ein bisschen komischer Typ, muss man sagen. Aber wir hören mal einfach, was er sagt. Ich finde die Art auch ein bisschen strange so. Ja. Aber gut, und habe noch mal geguckt, ob das so stimmt, was da ist. Also erstmal glaube ich, also du hast vollkommen recht, Resveratrol ist etwas, was nicht so abgesichert ist, wie David Sinclair da tut, ja. Und der beharrt immer noch drauf, muss er wahrscheinlich auch, weil seine Studien da zum größten Teil davon abhängen. So, aber die anderen Claims, die sind vielleicht ein bisschen weitreichend von dem Stanfield, dass der sozusagen da GlaxoSmithKline betrogen hätte um 720 Millionen und sowas. Da habe ich noch mal ein bisschen recherchiert und ich glaube, das ist nicht so.
Okay.
Der hat da sicherlich das Geld eingeworben, die Forschung ist im Sande verlaufen, aber das ist so. Also da kann man ihm, glaube ich, keinen Betrug vorwerfen. Der würde auch von der Firma, glaube ich, so völlig verklagt werden. Die haben ja noch genug Geld, den wirklich an Grund und Boden zu verklagen.
Genau, das ist ja auch deren Risiko, ne? Sie, genau. Wenn sie auf einen Wissenschaftler, der sagt, okay, das ist das neue Produkt und darauf solltet ihr setzen, deren Verantwortung ist zu prüfen, beziehungsweise das Risiko reinzugehen, falls es sich dann, wenn dann mehr Studien dann doch herauskommen, die das Gegenteil beweisen oder dass keine Wirkung da ist. Ja. Dann müssen sie damit leben.
Lass uns mal da 2 Teile draus machen, also jetzt, wie wir darüber reden. Einmal über David Sinclair und Longevity-Forschung und welche Substanzen es da gibt. Da können wir nochmal ein bisschen drauf abzielen. Und das andere ist, wie der Stanfield das macht.
Ja, genau.
Lass uns mal mit dem Stanfield anfangen. Wenn man da ein bisschen recherchiert, dann sieht man, der hat da, wie viele andere Podcaster und YouTuber auch, macht Videos und haut da natürlich was raus, was sehr super kritisch ist und alles Murks und so und Sinclair betrügt und keine Ahnung, dann hören die Leute das an, generiert damit Reichweite und Klicks. Und dann guckt man auf seiner Seite, auch bei YouTube schon, und dann sieht man, der verteufelt irgendwelche Supplements, die angeblich das Alter verlängern und verkauft seine eigenen Supplements darunter. Ja? Und sagt da seine Vitamine, da hat er natürlich die super abgestimmten Zutaten und so. Da muss ich sagen, ja, also da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Das ist natürlich auch irgendwie abartig, ne? So ein bisschen bodenlos, würde man sagen.
Ja.
Da macht man sich gleich wieder unglaubwürdig, wenn man da sofort wieder seine eigenen Sachen damit verkauft, finde ich. Und da muss man natürlich gucken, hat er damit recht? Wie gesagt, und da, wenn man ein bisschen recherchiert, dann ist das einfach viel zu weitreichend und das stimmt so nicht. Gerade auch wenn er sagt, mit der Firma da diese Betrugssachen und so, das ist einfach Quark. Das kann man so wirklich nicht sagen. Und David Sinclair ist sicherlich ein renommierter Harvard-Forscher und der ist in der Kritik, wie viele andere auch. Und ich glaube, das liegt daran, dass diese Longevity-Geschichte das sind nicht mal Milliarden, das sind Billionen-Geschäft gerade in der Zukunft auch. Ja, das kannst du dir nicht vorstellen, wie dieses Thema, wie dieses Forschungsfeld abgehen wird. Da sind die Saudis mit dabei, die da viel Geld reinbuttern und so. Und da gibt's natürlich Neidereien, da gibt's böses Blut, da gibt's auch kritische, also grundsätzlich ernsthafte und richtig kritische Anmerkungen dazu. Das ist alles okay und in diesem Rahmen muss man das sehen. David Sinclair ist immer noch in einer guten Position, macht immer noch Forschung, haut immer noch gute Artikel raus. Das kann man alles kritisch sehen. Resveratrol, wie gesagt, kann man überkritisch sehen oder sehr kritisch sehen. Andere Sachen macht er ja auch. NMN ist ja so eine Substanz, die ja auch beworben wird. Und natürlich kann man das alles hin und her drehen. Und es gibt keine hieb- und stichfesten Beweise, weil es wenig Menschenstudien gibt. Das sind alles an Mäusen, die das Leben verlängern. Und das Thema habe ich ja auch für mich selber so ein bisschen aufgegriffen. Ich habe vor einem Monat einen Workshop gegeben über das Thema mit einem befreundeten Ernährungsmediziner zusammen, wo wir auch das alles sehr kritisch betrachtet haben und dann Leute ein bisschen informiert haben. Aber nicht so, kommt hier in das Seminar, wir zeigen euch die 3 Substanzen, die euer Leben verlängern, sondern lass uns mal über das Thema diskutieren und ein bisschen, ne, also diese ja. Differenziertheit, das ist für Leute auch mal schwierig, ne, weil die klicken dann halt dahin, wo sie was versprochen bekommen, was nachher gar nicht da ist. Ja. Wie gesagt, da muss sich jeder mal ein bisschen auch kritisch selber hinterfragen. Und das ist ein super spannendes Thema. Und das ist nicht nur so, dass das alles Hype ist und da nichts hintersteckt, sondern da gibt's wirklich, wirklich sehr, sehr interessante Studien und Ergebnisse von Stoffen, die wirklich ganz unglaublich tolle Wirkung haben. Natürlich ist das noch nicht im großen Rahmen erforscht, aber das lässt viel hoffen. Da gibt es wirklich auch sehr viel ernsthafte, auch Journalisten, die das lange begleiten und sagen, das ist unglaublich, was da gerade passiert. Aber in diesem Spannungsfeld, glaube ich, muss man das alles sehen. Also Milliarden, die da reingepfeffert werden mit Hypes und Versprechungen, die wirklich over the top sind. Aber andererseits gibt es auch wirklich viel Hoffnung, da was zu erreichen.
Ja. Ja, also glaube ich auch, dass das, und das ist halt auch im Interesse von allen, so sowohl jetzt wirklich auf Stoffen, die dann direkt jetzt ja schon auch dann Menschen, die krank sind oder so, die dann schon auch helfen können, beziehungsweise dieses Langlebigkeitsthema, wo es dann auch manchmal diese Übersteigungen gibt, ich denke jetzt gerade an Metformin, dass es dann auch ja Menschen helfen kann, einfach gesund länger oder länger gesund zu bleiben. Riesenmarkt und diese Sehnsucht der Menschen so, okay, für ewig gesund zu sein oder jung zu bleiben, wird natürlich, dieses tiefe Bedürfnis wird da voll auch mit aufgefangen oder zieht darauf auch irgendwie mit ab. Ja. Und dann ist man halt auch eher, ja, und dann doch auch wieder, ne, ich bin total bei dir, schön, dass du es auch immer wieder betonst, wichtig, sich selbst hinterfragen. Klar, also so zwei Klicks und ich habe die Vitamine eingekauft von Brad Stanfield oder die Produkte von Sinclair und die sind übermorgen da und ich kann die direkt in mich reinschmeißen und gucken, was passiert. Da aber einfach mit einem Schuss wirklich kritischer Distanz und auch ärztlicher Begleitung vielleicht das Ganze so auch anzugehen. Und auch jetzt, wenn ich das mit aufnehmen darf, so den, ich finde es gut, dass du sagst mit dem Brad Stanfield, ich habe das gar nicht gesehen. Tatsächlich, der vertickt dann seine eigenen Vitamine, das ist ja Wahnsinn. Ja. Da einfach wirklich erst, wenn man sowas Nahrungsmittelergänzungen nehmen möchte, ein gutes Blutbild zu machen und dann mit dem Arzt einfach drüber zu sprechen, welche Mikronährstoffe denn vielleicht gezielt ergänzt werden sollten, anstatt einfach ja das zu nehmen, was irgendwie alle nehmen, weil wir sind alle unterschiedlich. Das macht dann gar keinen Sinn. Also das ist natürlich dann schon krass, dass er vorher da so tut, okay, ne, ich werde euch die ganzen Scharlatane schon mal aufspüren und dann habe ich aber halt das sozusagen das Allheilmittel für euch, das jetzt sich wahrscheinlich nicht groß unterscheidet von den anderen Produkten, die man in der Apotheke oder dann in einem besseren sortierten Fachgeschäft irgendwie findet und trotzdem wieder dieses Eins für alle irgendwie ist der Ansatz. So. Und noch ein Gedanke auch zu Brad Stanfield, der ja dann genau dieses Langlebigkeitsthema oder gesund bleiben und so und das mit bedient. Für mich ist er so ein bisschen der Scott Carney zu David Sinclair, der schon auch natürlich von David Sinclairs Popularität da der auch ja mit im Rampenlicht jetzt steht, wenn er ihn jetzt halt angeht und so sind ja auch seine Videos auch gemacht, so ähnlich wie
Scott von Carney Scott. Geht's David
Sinclair? Nein, sorry. Brad Stanfield ist sozusagen der Scott Carney, so von David Sinclair. Mhm. Also beide brauchen ja, ne, Huberman, also Scott braucht ja Huberman und Wim, so, damit er überhaupt gehört wird. Also er ist ja abhängig auch sozusagen von denen. Klar ist, es ist auch wichtig, dass er auch ein Stück weit unabhängig dann halt ist, aber er braucht sie ja, damit er da enthüllen kann. Ja. Und so sind ja auch seine Videos und Videosüberschriften auch gemacht. Das ist immer was Besonderes und so Aufmerksamkeit haschendes ist in seinen Titeln. Und gleich ist auch bei dem Brad Stanfield, wenn man sich so die Videokacheln anguckt zu Sinclair, das geht ja auch schon wirklich in die Unterhaltungsbranche, so in den Krimi-Bereich irgendwie, ne? Was du jetzt auch angesprochen hast mit der Firma und so, und dass es jetzt doch nicht so ist, wie er es da darstellt. Aber du musst halt Geschichten verkaufen, so, damit die Leute deine Videos klicken.
Richtig. Geschichten sind wichtig und nicht alle Geschichten sind wahr. So muss man das sagen. Und es gibt unterschiedliche Perspektiven und die sind auch mal wichtig. Und solange das nicht vor Gericht irgendwas definitiv entschieden wurde, selbst dann ist es ja nicht eine Wahrheit, sondern irgendwie eine Übereinkunft. Da gibt es unterschiedliche Ebenen. Aber mit den Vitaminen vielleicht nochmal, mit den Supplements und so, das ist auch echt ein schwieriges Thema, weil so viele Leute ja so überzeugt sind von vielen Sachen, weil das halt von vielen, ja, ich würde mal sagen, Influencern so gepusht wurde, dass man das alles so glaubt und bestimmte Sachen annimmt. Aber vielleicht müsste sich mal jeder ganz ehrlich fragen, woher willst du das eigentlich genau wissen? Weil das dir jemand erzählt hat oder weil du selber alles recherchiert hast, weil du alle Paper und Artikel dazu gelesen hast und deswegen ein Bild hast, oder ist das überhaupt ein bisschen anders? Und die wenigsten können, glaube ich, das Letzte von sich behaupten. Selbst ich lese doch auch nicht zu jedem Thema alle Paper da durch. So, da verlasse ich mich auf irgendwelche Artikel, auf Überblickssachen und so, die mir das darstellen. Und ich glaube, die Tendenz wird dahin gehen, eher wenig bis gar nichts mehr zu nehmen, weil der große Hype von vielen Sachen einfach gar nicht mehr Bestand hat. Ja, also viele Berichte davon, dass es ja die ganzen Vitamine unserer Ernährung nicht mehr da sind und so, das müsste man auch mal überprüfen. Das kann sein, dass das dann ein Argument ist, sowas zu nehmen. Aber also Vitamin D ist so ein Beispiel, war jetzt auch Anfang dieses Jahres große Geschichte in Scientific American, weiß nicht, ob du das gesehen hast, irgendwie, dass dann die neueste, sehr umfassende Studie gemacht wurde, die zeigte, bringt gar nichts.
Okay, spannend.
Und das basiert wirklich auf einer viel größeren Stichprobe und die viel aussagekräftiger ist als alles, wo vorher mal Studien waren und die sagten, ja, da sieht man doch schon Effekte und das ist wichtig. Und ich glaube, also ich tendiere auch eher in die Richtung zu sagen, wir müssten alle in unseren Lebensstilen, in unserer Art zu leben, viel radikaler werden in der Hinsicht, nicht so sehr abhängig von Sachen, die wir schlucken und glauben, das wäre denn in Ordnung und dann würden wir was ausgleichen, sondern mein Vitamin D kriegst du, wenn du in die Sonne gehst. Ja, du kannst gerne die Tablette schlucken und sagen, okay, das Studien haben irgendwas gezeigt und es tut mir gut. Oder du überlegst mal, ob du vielleicht mehr rausgehst und dir das auf natürliche Art und Weise holst, weil ich, nach meinen Informationen, ist nämlich die natürliche Bildung mit der Haut durch kein Supplement wirklich so zu ersetzen, wie das nachher da rauskommt. Kann mich auch irren, vielleicht ist es auch nicht so. Jedenfalls diese Studien zeigten schon, dass letztendlich das auch nicht viel bringt. Und ich glaube, das wird bei vielen Sachen so weitergehen. Und wir müssen uns alle, glaube ich, sehr nochmal neu orientieren in vielen Geschichten. Die letzten Jahre waren sehr geprägt von Influencern, die uns da was eingeredet haben und was alles so toll ist und wirkt. Und ich glaube, jetzt so langsam fräst sich das ein bisschen ab.
Ja, stimmt. Ich glaube, kann mir auch vorstellen, was du jetzt sagst, dass jetzt gerade so eine, ja, dass es einfach abflaut und sich das halt nicht so durchsetzt und auch die Ergebnisse dann einfach fehlen.
Und ich glaube, wir müssen ein, zwei Worte auch noch, wenn wir schon bei den ganzen Themen sind, mit Scott Carney und so, auch ehrlicherweise, wenn du magst, ein bisschen über Scott Carney und Wim Hof reden und Wim Hof Methode. Ich glaube, auch da sind wir alle nicht kritisch genug. Und Scott Carney ist ja auch sehr kritisch, der immer wieder darauf abhebt, wie viele Todesfälle es da angeblich schon gibt, die er da dokumentiert. Muss ich sagen, ja, mag sein. Und das tut mir für jeden Einzelnen auch sehr leid. Aber ja, ich könnte jetzt sehr geschmacklos sagen, ist man an der Wim Hof Methode oder mit der Wim Hof Methode gestorben? Nein, aber das ist wirklich so, dass man das auch schlecht belegen kann. Und wenn Leute das machen und machen die Atmung im Wasser, ich meine, du kannst bei jeder Anwendung was falsch machen, wenn du das nicht genau liest und dich informierst, worum was es da geht. Und natürlich darf man das nicht machen. Das sagen wir in jedem Kurs. Das ist ein absolutes No-Go, Atemtechniken irgendwie in einer gefährlichen Umgebung im Wasser zu machen. Aber nichtsdestotrotz würde ich es auch sagen, von Seiten der Wim Hof Methode, wie damit umgegangen wird und auch die eigene Methode ein bisschen kritisch hinterfragt wird und so, ist das zu wenig. Ehrlich sagen, ist es einfach, man kann das noch ein bisschen kritischer machen, man kann sich da auch transparenter machen, würde der ganzen Sache gut tun, weil ich glaube, selbst wenn sich zeigt für viele Leute oder für einige Krankheitsbilder und so, ist das nichts, wissen wir doch aus den Workshops, wie begeistert Leute sind, die das machen. Ob es langfristig wirkt, wissen wir auch nicht so. Aber dass viele Leute was davon haben und dass das eine tolle Erfahrung ist, also davon bin ich überzeugt, weil ich einfach so viel mitkriege und du ja durch die Workshops auch und was du alles erfahren hast. Aber trotzdem ist immer, also eine kritische Auseinandersetzung und eine Bereitschaft zur offenen Diskussion und Transparenz ist einfach heutzutage, kommt man nicht dran vorbei. Und wenn man sich dem nicht aussetzt, hat man immer einen Verdacht im Rücken, der nicht gut ist langfristig.
Ja, und da würde ich vielleicht dann das, ja, würde ich so stützen und schon aber unterscheiden vielleicht nochmal zwischen so Wim Hof und der Firma, so wie sie halt die Innerfire und die Familie von Wim das nach außen auch so pusht und die Wim Hof Methode als wirklich die Methode so darstellt, vielleicht auch, genau, und dann auch zu überhöht und nicht kritisch genug, dann doch aber die normalen Wim Hof Trainer, so wie wir und viele andere gute Trainer da draußen, jetzt in Deutschland und Europa und auf der Welt, jetzt auch nicht nur in der Wim Hof Methode drin sind, so, sondern sich auch mit vielen anderen Dingen beschäftigen und wir dann auch bei diesen Trainertreffen und so dann uns auch dann in diesen Gesprächen dann unterhalten, okay, der Teilnehmer hatte oder Klient hatte das und das Thema, da passt vielleicht jetzt nicht so Wim Hof Methode oder die Atmung, so sollte man vielleicht eine andere, eine ruhigere Atmung wählen und so weiter. Da wird sich dann schon sehr auch, ja, differenziert dann darüber ausgetauscht und so habe ich es auch immer jetzt in deinen oder meinen oder auch in anderen Trainerworkshops erlebt, dass natürlich die kann was und es kann sehr spannend sein für einen und man sollte sich lohnen, auf jeden Fall das auszuprobieren. Aber es ist nicht die eine Methode für alles oder so oder für das Thema, sondern es kann auch ein anderer Zugang sein. Aber es lohnt es, sich auszuprobieren.
Hm. Ja, grundsätzlich ist ja auch was so durchscheint bei den ganzen Themen. In dem Moment, wo man was selber verkauft, hat man natürlich ein Interesse, irgendwas in einem guten Licht darzustellen.
Ja.
Das ist halt so. Das mag ich auch keinem vorwerfen. Das ist ja absolut verständlich auch. Nur begibt man sich damit nicht mehr auf ein Gebiet, wo man dann noch kritisch alles diskutieren und hinterfragen möchte.
Ja.
So. Und da gehen wir, wenn wir alle Punkte durchgehen von heute, von Sjöberg, die ihre Kurse verkauft, von Huberman, der seinen Podcast da nach vorne pusht und AG1 verkauft, was eigentlich auch überhaupt nicht passt, dann da sind wir immer wieder dabei, dass wir im kapitalistischen System leben. Alle müssen irgendwie Geld verdienen und wollen gut Geld verdienen und leben und wollen natürlich das zu ihrem Vorteil auch irgendwie hinbekommen und ausnutzen. Und wenn man das im Hintergrund und im Hinterkopf hat, kann man zumindest als Hörer, als Hörerin vielleicht ein bisschen kritischer damit umgehen. Und es ist auch eine Verantwortung bei den Konsumenten da, Produkte dann zu kaufen oder nicht zu kaufen und trotzdem gute Informationen zu bekommen. Also, und da müssen wir uns wirklich in den nächsten Jahren noch weiter damit durchringen, da richtige Formate zu finden, dass das vielleicht ein bisschen optimaler ist.
Ja. Schönes Schlusswort.
Ja, würde ich auch. Denke ich auch. Ich glaube, wir können alles noch tausendmal weiter ausführen, aber ich glaube, das ist nicht notwendig.
Ja.
Man hat einen Überblick bekommen von den heißen Diskussionen, die gerade da sind und ich bin gespannt, auf wie es weitergeht. Ich befürchte, es wird wieder weiter der Mantel des Schweigens um viele Sachen gehüllt werden. Die Leute werden weiterhin sich nette Videos von Susanne Sjöberg angucken, wie sie schwimmt und all ihre Kurse kaufen und Huberman hören und keine Ahnung. Und ich bin gespannt, was es noch so in den nächsten Jahren für Entwicklungen gibt, die vielleicht da ein bisschen Neues bringen.
Punkt.
Ja. Nils, danke dir. War schön.
Ja, danke dir. Schön.
Mein Lieber. Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.